Stunde und haben die interessantesten Sachen schon gesagt, aber jetzt kommt der Rest.
Tja.
Moritz muss auch reden. Wir haben da eine Tradition draus gemacht, dass wir über das Intro drüber quatschen.
Klingt aber immer so komisch im Podcast.
Es klingt super komisch, aber auch, es ist irgendein Filter auf diesen Mikrofonen, dass wenn man sich gegenseitig unterbricht, eins leise wird und dann die Qualität schlecht wird. Und es wird jetzt gerade wahrscheinlich auch so sein, dass die Qualität schlecht ist und alle, die uns zuhören, kriegen Ohrenkrebs.
Ich hasse das. Es rauscht immer. Es rauscht immer, wenn das kommt. Und wenn wir da so rüber.
Ist ein Thema, ein wichtiges, über das wenig geredet wird. Gibt es Ohrenkrebs, Moritz?
Weil das wir ja eigentlich, ich nehme ja die Einzelspuren von uns, aber egal.
War das Geschmack von mir, dass ich vielleicht über ein ernsthaftes, trauriges Thema
Witz mache?
Es gibt Ohrenkrebs. Habe ich gerade geholt.
Es tut mir leid. Es gibt Ohrenkneifer. das sind Insekten. Hallo und herzlich willkommen zu Korridore. Tiefer rein. Wenn du das nicht sagst, dann sage ich es ja.
Wir haben das so lange nicht mehr aufgenommen, dass ich vergessen habe, was mein Teil
ist.
Eine
Woche ist es her.
Ja, Moritz, für mich sind es 2 Wochen, weil ich 48 Stunden am Tag arbeite, weil wir sind in der Endprobenphase zu Pigment Supermodel und ich habe das ja auch erst nur kurz vor knapp fertig geschrieben, das Stück, und ich muss die ganze Zeit Text lernen. Wir haben das jetzt über die letzten 2 Tage fertig inszeniert, unsere Tochter war bei meinen Eltern und dann haben wir hier wirklich durchgearbeitet, die ganzen 48 Stunden. Ich bin ein müder Mann, aber das wird dafür richtig, richtig geil. Ich glaube, wir haben jetzt zum ersten Mal ein Horror-Theaterstück, das tatsächlich lustig ist. Wir haben lauter so Jumpscares und ganz viel Technik. Und das ist für mich sehr aufregend, weil Technik ist das, was einen auf der Bühne jetzt gerade, wenn man keinen Techniker hat und das von der Bühne aus machen muss und alles mit recht kostengünstiger Technik, was einen echt im Stich lassen kann. Wir haben im Dezember haben wir das Lovecraft-Weihnachtstheaterstück Das Fest gespielt und da gab es am Ende, haben wir ein Flötenduell gemacht. Schöne, alberne Idee, bei der wir jeweils dann ein Tier beschworen haben durch unser Flötenspiel und dann hat der andere ein größeres Tier beschworen, das Tier getötet hat und so gegenseitig. Und das war so ein magisch-märchenhafter Moment und egal wie sehr wir gelacht haben, als wir uns das ausgedacht haben, es hat im Stück tatsächlich ganz geil atmosphärisch funktioniert, außer an einem Abend, wo das Video einfach nicht anging und dann musste ich zum Laptop laufen und das klein machen und das war halt über einen Projektor hinter der Bühne zu sehen. Dann hast du da meinen ganzen Laptop-Screen gesehen, einmal zwischendurch während der magisch-märchenhaften Szene. Das war wirklich blöd. Zum Glück war das Fest generell recht albern angelegt und es war okay, dass es einen Lachmoment gab. Das wäre jetzt bei Pigment Supermodel nicht so. Deshalb bin ich ganz aufgeregt und steig gleich mal damit ein, Moritz. Das hier kommt ja morgen raus, ne? Das heißt, Leute können sich noch Karten kaufen.
Holt euch Tickets.
Wird relativ voll, aber ich glaube, sogar da gibt's noch Restkarten. Und ansonsten könnt ihr für alle Termine noch Karten bekommen. Wir haben jetzt nämlich das Pensum hochgesetzt, sonst ist das alles immer zu schnell ausverkauft. Kommt vorbei. Wir machen viele Pigment-Vorstellungen. Einige sind schon sehr voll, andere sind noch nicht so voll. Und ich finde, dass ihr das alle sehen solltet, weil das ist...
Das braucht das, auch für seine psychische Gesundheit.
Ja. Ja, es ist tatsächlich, es ist durchgefördert. Ich habe da jetzt keine monetären Ansprüche. Ich hätte einfach nur gerne, dass der Raum voll ist und alle sehen, wie geil ich bin.
Ihr könnt Lars trotzdem auch Geld geben. Das wäre auch nicht schlecht. Wir müssen ja gucken, wo der bleibt.
Ja, richtig, weil auch die Zukunft will ja bespielt werden. Apropos Geld, es gibt jetzt 11 Patreon-Supporter für das Miskatonic-Theater und das bedeutet, wir werden hier jetzt bald mit einer Hörspielserie beginnen, die wir selber produzieren. Miskatonic High. Aber darum soll es hier nicht gehen, Moritz. Hier geht es um eine ganz andere.
Doch, da kann es drum gehen, weil das ist ja alles, das gehört ja alles zusammen. Das ist das große Lasiverse. Das spielt ja alles miteinander. Ich möchte noch einmal sagen, wir haben schon die ersten Leute, die sich rege, mit denen wir uns rege und die sich untereinander rege unterhalten in unserem Discord-Channel, in unserem Korridore-Discord-Channel. Wir sind sehr glücklich, es macht sehr viel Spaß. Wir haben schon tolle Tipps bekommen, was Bücher, Filme, Games, Serien, Hörspiele und so weiter angeht, die wir teilweise noch nicht kennen, teilweise schon gehört haben und so weiter.
Discord ist wesentlich cooler, als ich gedacht hätte, dass Discord ist. Ich möchte mich kurz darüber beschweren, dass niemand mit mir über das neue Taylor Swift-Album sprechen möchte. Also falls hier jemand zuhört, noch nicht in unserem Discord-Server ist und mit mir über das neue Taylor Swift-Album sprechen möchte, dann ist jetzt der Moment. Moritz, ich nehme an, du möchtest jetzt auch nicht mit mir über das neue Taylor Swift-Album sprechen.
Nö, Maren kann ich mal einladen, meine Freundin, die vielleicht hat die Lust, aber die will nicht mit uns über Korridore reden. Das ist dann das andere Problem.
Ist mir egal, ich mache auch gerne einfach einen Taylor Swift Podcast. Es gibt einen ganz fantastischen, der heißt Evolution of a Snake. Moritz, du solltest den hören, der ist super. Danach ist man auf jeden Fall Swiftie. Hört Maren das Album gerade viel?
Nö, die ist nicht so begeistert. Aber lass uns nicht darüber reden. Ich wollte nur sagen,
wir können einen Konversen-Podcast haben. Maren, komm in diesen Podcast, lass uns streiten. Ich hab Bock.
Ladet auf jeden Fall alle Leute ein, die Bock auf Nerd-Stuff haben, auf Horror und so weiter. Das muss ja nicht unbedingt der Korridore Discord bleiben. Wir können den auch den tiefer rein Discord nennen. Jetzt erstmal inoffiziell im Moment ist noch der Korridore Discord, bis wir hier mit dem Podcast durch sind.
Moritz, was war das?
Ich weiß es auch nicht. Ja, das war, glaube ich, einfach dein Mikrofon.
Ey, nee, das war bei dir. Ey, die Tonqualität, die hier beim Aufnehmen entsteht, ist so ihr eigenes Abenteuer für die Ohren. Das ist eine auditive Erfahrung.
Ja, wir müssen da vielleicht nochmal.
Egal, ja. Also du wolltest nur sagen, es wird irgendwann der tiefer rein Discord, weil wir haben ja eine Upcoming-Serie, die wir demnächst besprechen können.
Ja, genau. Also da wird alles besprochen, was wir so machen. Erstmal heißt noch Korridore tiefer rein und dann emanzipieren wir uns ein bisschen von Korridore. Also ladet alle Leute ein, die gute Filme und so weiter Tipps haben, die Bock haben auf Nerd- und Horror-Stuff. Das soll der größte Discord der Welt werden.
Das ist das erklärte Ziel. Deshalb haben wir uns auch so eine breit aufgestellte Zielgruppe dafür ausgesucht.
Genau.
Moritz, ganz kurz mal Spill the Tea. Unsere upcoming Serie, hast du die Drehbücher gelesen?
Nein.
Das wird dann
Drehbücher?
Die Bücher, nach denen aufgenommen wird. Die Aufnahmebücher?
Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch, was du meinst.
Ich meine die Bücher zu Ewald Heine.
Ach so, Ewald Heine. Das meinst du, okay, unsere upcoming Serie. Ich war schon in der Zukunft, verstehst du? Aber so. Da, wo wir uns nicht im Podcast drüber unterhalten dürfen, bei Ewald Heine haben wir keinerlei NDA unterschrieben, das können wir einfach alles erzählen.
Ja, nee, das andere, Moritz, du bist so unprofessionell. Ich spreche das nicht an, weil wir werden uns verplappern. Das wird nächste Woche ein Problem, weil nächste Woche nehmen wir beide in Berlin auf und wir werden irgendwie darüber reden wollen, warum wir da sind.
Ja, es ist, also wir werden da ganz doll verklagt, wenn wir das erzählen, aber es ist groß, es macht Spaß. Wir sprechen mit großen Playern. Mal gucken, es ist auch wieder Audio. Auch wieder Moritz, Audio.
Hör jetzt auf, die Leute.
Ich hab nichts gesagt, was ich nicht erzählen darf.
Steht da, weißt du, Moritz, wer kein NDA unterschrieben hat?
Ja, du. Ja, stimmt. Lars hat kein NDA unterschrieben bei diesem ganzen Gesprächen, weil er nur als Videocall zugeschaltet war. Ja. Das war auch ganz, das ist mir auch aufgefallen.
Ja.
Naja, lass uns nicht darüber. Nee, Ewald Heine habe ich nicht gelesen. Ich wollte noch eine Sache, dann können wir uns über Ewald Heine unterhalten. Nee,
eigentlich wollen wir über Korridore Staffel.
Ja, pass auf. Noch eine Sache im Discord, da müssen wir auch drüber reden. Die Leute verlangen nach Merch. Falls sich hier jemand auskennt und Markenrechtsanwalt ist, wir würden gerne Merch machen, und zwar also einmal die Kaffeemaschine, das war schon unsere Idee. Die
also eine Kaffeemaschine auf der Töte mich steht, und also ganz kurz als jemand, der von Markenrechtsanwälten vertreten worden ist in der Vergangenheit, und bitte, wenn jemand zuhört, der tatsächlich Experte für Markenrecht ist,
warte mal, nicht die Molly. Der Hund,
aber
Molly!
Aber jemand mit ähnlichem Temperament, dann bitte korrigiert mich und klärt uns auf. Aber ich meine, dass zum Beispiel eine Kaffeemaschine, auf der Töte mich steht, erstmal kein Problem ist. Das ist eine Referenz und,
genau.
Und fällt nicht direkt da in das, in was auch immer da geschützt ist. Ich glaube, Korridore können wir nicht draufdrucken.
Ja, und ich will jetzt auch nicht das Korridore-Logo draufdrucken.
Ja, und ich bin mir unsicher, was sowas wie Institut für paramediale Phänomene angeht. Weil ich glaube, also inhaltlich, narrativ darf ich das nicht benutzen. Außerhalb von Korridore. Und ich glaube, dass das für Korridore Charaktere auch so gilt. Ich meine aber, dass das ist jetzt nicht super umfangreich geregelt im Vertrag, aber ich glaube, so unbrandete Sachen wie so eine Kaffeemaschine oder vielleicht sogar, also was auf jeden Fall geht, ist die Tetraktis, das ist das religiöse Symbol von den Pythagoreern, und ich glaube, sowas wie, ach so, jetzt verstehe ich, das ginge auch.
Ja, ist perfekter Merch, das ist Merch, den man dann erstmal erklären muss.
Opener für ein Gespräch, ne? Gerade wir Nerdy-Types, haben manchmal auch keine andere Möglichkeit, ein Gespräch zu eröffnen. Manchmal steht man verloren mit einem Sektglas auf einem Empfang in der Berlinale und soll sich Leuten vorstellen.
Alle haben einen Anzug an und du hast so ein T-Shirt an, wo eine Kaffeemaschine drauf ist, da steht Töte mich drauf.
Ja, Spoiler, auf Empfängen in der Berlinale wird keiner mit euch über euer T-Shirt reden wollen. Ey, warst du mal auf so Filmindustrie-Empfängen?
Nee.
Das ist ganz furchtbar.
Ich hab da nicht so Bock drauf.
Nee, es ist auch richtig schrecklich. Das ist, am schlimmsten ist es als Schauspieler, weil es ist so, oh, ist so widerwärtig. Ich hab mal, relativ berühmte Bekannte von mir, mit der ich gerade gedreht hatte, stand bei einer wichtigen Casterin und ich dachte, hey, dann kann ich mich da ja gut dazustellen und ich stelle mich dazu und sie sagt zu mir, ah, hey Lars, Mensch, was machst du hier? Und ich habe gesagt, ach, ich guck mich gerade um nach einer Runde, mit der ich mich unterhalten kann. Und dann sagt die Casterin zu mir, ja, dann viel Erfolg dabei, ne?
Oh, shit. Ja. Und dann hat Lars keinen Job bekommen.
Ja, und dann bin ich Autor geworden.
Ja. So, ja. Jetzt haben wir über Merch geredet. Jetzt möchte ich kurz noch über, ich habe natürlich mit dir Ewald Heine.
Dann bin ich Autor geworden und werde dieser Casterin natürlich niemals einen Job geben.
Sorry. Ewald Heine, wir haben ja das Format, das machen wir mit dem WDR. Bleibt, wir erzählen euch natürlich, wenn es mehr Infos gibt, das wird gerade aufgezeichnet. Wir waren diesmal, oder Lars war diesmal nur Autor. Ich habe das Konzept mit Lars geschrieben und dann hat Lars die Drehbücher geschrieben und jetzt produziert das der WDR.
Die nehmen gerade auf, soweit wir wissen.
Die nehmen gerade auf. Ich habe die Drehbücher nicht gelesen, weil ich war nicht so down damit, dass wir das aus der Hand geben. So ganz.
Das wird ein richtig interessanter Tiefer
Aber reinpassen. Lars wollte unbedingt die Kohle haben. Ja. Aber ich kann da ja dann hören. So, also ich glaube, es ist viel geändert worden.
Es ist sehr, sehr viel geändert worden, ja. Wir müssen mal vorher intern klären, ob wir das machen wollen, weil, ja, mal gucken.
Doch, warum nicht?
Es wird auf jeden Fall spicy. ja, egal.
Ja.
Ja, schauen wir mal.
Auf jeden Fall nicht mehr viel dran, ne, was wir uns ausgedacht hatten.
Ja, vor allem sind Spezifika geändert worden, die vielleicht für Außenstehende auf den ersten Blick gar nicht so signifikant wirken, die aber meiner Ansicht nach Bereiche tangieren, die mir ins Moralische gehen. Aber
ja. Da können wir uns viel drüber unterhalten. Und unser geiler Twist, den wir uns für diese Audioserie ausgedacht haben, ist auch ganz schön verstümmelt worden, ne?
So, guck mal, jetzt bist du schon so negativ, die nehmen gerade auf. Wir machen das bestimmt ganz, ganz toll. Okay. Der Regisseur war cool und hatte alles verstanden, wie es sein sollte. Der hat ein paar interessante Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, das ist witzig, das war in meiner ersten Version so. Aber egal.
Wir reden da jetzt nicht drüber, sorry.
Wir reden da jetzt nicht drüber.
Moritz, langsam vielleicht das falsche Wort. Vereinfacht worden, aber wir mal denken, also das seht ihr auch bei Corridore, manchmal zu komplex und wollen immer viel Quatsch und so weiter.
Ja, wir wollen immer viel unter einen Hut kriegen und wir trauen dem Publikum dabei zu, sehr viel mitzugehen und sehr viel mitzudenken vor allem und von alleine zu verstehen und das ist nicht überall so.
Genau.
Dass man dieser Philosophie folgt.
Das ist wahrscheinlich auch das Richtige. Wahrscheinlich wird das erfolgreichste Produkt, das wir geschaffen haben.
Das kann gut sein. Ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt, was damit passiert. Also ja. Es ist für mich ein großes Abenteuer. So, man hat das so irgendwie aus der Hand gegeben. Das Ding ist, ich habe das auch nicht aus der Hand gegeben, als die Drehbücher fertig waren. Ich habe das aus der Hand gegeben in der zweiten Feedback-Runde, wo ich gedacht habe, okay, weil ich hatte nach der ersten, so ähnlich wie bei Corridore, wenn man da Feedback hatte, hat man hin und her diskutiert und ne, so ein bisschen Pushback gegeben, im Sinne von, ich habe erklärt, warum ich bestimmte Sachen machen und andere bestimmte Sachen nicht machen will. Und dann, ab der zweiten Feedback-Runde habe ich gedacht, okay, gut, es ist ja hier auch, dann auch nicht mehr meine Entscheidung und dann mache ich das jetzt und dann gucken wir mal, wie es dann wird. Also ich bin total gespannt drauf. Ich freue mich auch drauf.
Ja, vielleicht machen wir.
Ganz ehrlich, Moritz, das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Wir haben auch super viel Kram da reingekriegt. Also ich war auch von ganz viel überrascht, dass es sein durfte und es ist ein total interessantes Konzept eigentlich. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch Leute, die Corridore mochten, das mögen werden. Ich glaube, wir sollten da alle mal die Augen offen halten und dann mal tiefer reingehen.
Und damit kommen wir zu Folge 9.
Ja, weißt du, was diese Podcast-Folge ist? Die ist von der Struktur her so ähnlich wie Folge 9 von Corridore. Wo es mich erstmal richtig lange um andere Sachen geht. Irgendwie die ersten 12, 13 Minuten
endlich mal unterwegs, das war doch schön.
Ja, richtig. Und da, wen haben wir denn da gehört, Moritz?
Ich weiß es nicht. Irgendein schlecht bezahlten Dude.
Ja. Nee, ich glaube, den haben wir gar nicht bezahlt. Den haben wir im Studio gefunden. Der saß vor der Studiotür und hat die ganze Zeit so laut gelacht. Und wir haben gesagt, Digga, dich hört man jetzt so auf, jetzt stellst du dich mal vors Mikrofon. Nee, es ist Moritz. Moritz ist zu hören in
Folge
dieser Szene.
9, der Internetpilz.
Genau, er spielt einen Arbeiter, der einen Pilz entfernt von einer Baustelle.
Könnt ihr jetzt bewerten, ob ich das gut gemacht habe? Was sagt denn der Regisseur? Habe ich das gut gemacht? War ich ein guter Arbeiter?
Tatsächlich, ja, ich weiß. Ich war jetzt beim Wiederhören regelrecht überrascht davon, wie gut. Ich hab den ersten Satz gehört und hab gedacht, aha, bestimmt klingt das jetzt so wie so ein Computergame-NPC. Aber du hattest eine komplette Rolle.
Ja, das klar.
Das war richtig geil.
Ich habe richtig viel Gedanken darüber gemacht. Ich bin nicht einfach nur kurz in den Raum gegangen und du hast gesagt, mach mal den Typen.
Nein, und das hat man halt gemerkt. Das war eine richtig gearbeitete Rolle. Du hattest so ein durchgehendes Ding, wie du das gesprochen hast. Das war richtig natürlich. Also ich bin mir sicher, dass wir in dem Moment auch, ja, ich weiß noch, dass wir in der Regie alle gesessen haben und das total abgefeiert haben. Aber ich habe zwischen den Jahren vergessen, wie überraschend gut dieser kleine Moment war.
Richtig natürlich, so rede ich nämlich auch eigentlich normalerweise, wenn ich nicht in einem Podcast bin. Hier bin ich immer total excited, sonst bin ich immer sehr gelangweilt und
Schön,
das freut mich, dass meine Sprecherkarriere vielleicht hier startet. Vielleicht kriege ich ja auch eine Rolle in Misatonic High. Da habe ich ja leider nichts mit zu tun. Da darf ich ja.
Oder in einem Projekt, warte, ich darf den Codenamen benutzen, oder? Von dem anderen Projekt?
Nee, lass mal lieber.
Okay, also vielleicht auch in einem anderen Projekt, ich weiß es
nicht. Weil das ist ja der Codename von dem Unternehmen. Und wir benutzen den halt einfach auch selber, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt unbedingt nennen sollten.
Ja, okay, nee. Nee, wir benutzen einfach gar keinen Namen und machen gar keine Hinweise. Ach, Leute, die schon lange zuhören, können sich das sowieso schon lange zusammenreimen, die auch so ein paar von den anderen sagen können. Ist egal.
Also ich meine, vielleicht gibt es ja bald irgendwie so eine Veröffentlichung von Inhalten, die wir richtig doll abfeiern. Auch hier im Podcast vielleicht. Kann ja sein,
dass wir plötzlich über so ein unerwartetes Ding reden. Das wäre eigentlich auch gut. Oh Mann, ich würde jetzt gerne so viele Witze machen, die ich nicht machen darf. Egal, zurück zur Folge. Also Folge 9 fängt erstmal eben damit an, genau, Zoe ist endlich draußen. Und Moritz, mir ist aufgefallen, Ezekiel Mason ist der Architekt von diesen Gebäuden. Wir haben in Staffel 1 einiges eingeführt und gepflanzt, wofür es dann in Staffel 2 Payoffs oder Fortsetzungen gibt. Beim Wiederhören fällt mir aber auf, es gibt so ein paar Throwaway-Sachen, weil ich habe irgendwo ein Character-Sheet, sage ich jetzt in Pen-and-Paper-Sprache, für einen Ezekiel Mason. Das ist ein Charakter aus dem Korridore-Universum, der eine Backstory hat und wo ich den ich irgendwie wiederbringen wollte. Und der ist mir jetzt wieder eingefallen. Patricks Cousin, hast du neulich gesagt, ist auch ein Charakter, den wir zurückbringen könnten. Zoes Mutter ist auch noch interessant. Ja. Also da, ich denke mir
Patricks
ja, guck mal.
Patricks Vater? Den haben wir auch noch nicht gehört. Zoes Vater und Zoes Mutter sind ja zusammen. Die sind ja zusammen abgehauen. Das wissen nur noch beide nicht.
Nein. Wir sind nicht GZSZ.
Hey. Das ist ein toller Story-Arc. Da sind die nämlich Stiefgeschwister.
Das wäre eigentlich ganz witzig, aber die müssten sich im Laufe der Staffel kennen. Oh, ich würde dir jetzt so gerne was erzählen, aber das geht wirklich nur off Mic, weil das ist richtig gegossip. Aber
ja, so erzähl doch, ich schneid's raus.
Ja. Nein, es ist Gossip und es ist über Leute, die bei Corridor dabei waren. Und ich werde es, erinnere mich nachher daran, es ist richtig.
Okay, versuche ich.
Egal.
Die Leute dabei waren.
Ja, aber Leute, wo ich safe weiß, dass die hier nicht zuhören.
Vor dem Mikrofon oder dahinter?
Vor dem Mikrofon.
Ja, okay, ich weiß wer. Jeder weiß wer.
Nein. Egal. Ich erzähle dir das nachher.
Wir wollten ja eigentlich auch mal Leute einladen, fällt mir dabei gerade ein.
Ja, dann könnten die das selber erzählen. Okay. Nee, warte. Ich wollte dir was erzählen. Ich habe gedacht, so jetzt auch nachdem wir in diesem Discord gerade so ein richtig laufendes Gespräch mit verschiedenen Leuten haben, die das gehört haben und abfeiern. Wir haben immer viel über Bewegtbildinhalte geredet und da gebrainstormt. Wenn man Patron ist bei Miskatonic Theater, dann wird man da demnächst einen Patreon Exclusive kriegen, wo wir alles mal ausbreiten, was so an Ideen da ist. Und Moritz, pass auf, weil das wird ja auch von Woche zu Woche.
Hast du eigentlich schon deinen Patreon Exclusive von unseren Pitches hochgeladen?
Nein, das ist der, den ich gerade versprochen habe. Das mache ich direkt, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, ist meine Bürokratiestunde, bevor ich wieder rüber muss zum Proben. Da muss ich E-Mails beantworten und Patreon machen. In der letzten Woche sind so viele Patrons dazu gekommen, jetzt muss ich da wirklich mal Inhalte reinballern. Egal, pass auf. Was ich sagen wollte, wir könnten das in einer idealen Welt, könnte die Weiterentwicklung der Serie so aussehen. Es gibt ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, wie man das mit der Continuity macht, da müssen wir uns dann Gedanken drüber machen, aber pass auf. Es gibt eine dritte Staffel. Konzept wäre so, Patrick hat ein paranormales Investigationsbüro und Zoe ist widerwillige Partnerin. Die beiden befassen sich immer pro Staffel mit einem Fall. Und das machen sie auf eine Art und Weise, wo sie gehen und Zeugen oder Verdächtige interviewen. Und so kriegen wir auch das Story of the Week-Format da rein. Ne? Das Zentrum, das Centerpiece ist wieder immer ein Interview, aber da drumherum gibt es relativ viel Hörspiel. Im Grunde wie Staffel 2 vom Format her, aber die Handlung ist halt, sie sind draußen und sie reisen zu diesen Leuten. Und das passiert dann eben auch alles nicht mehr vor 10 Jahren oder so oder in Staffel 1 ja teilweise vor 20, 30, sondern es passiert alles aktuell.
Yep.
Genau. Und das, was wir hören, ist ein Podcast, den Patrick herausbringt als Marketing für sein Investigationsbüro. So wie das manche True Crime Podcasts ermitteln ja auch zeitgleich zur Veröffentlichung und entdecken.
Pseudo-Geisterjäger.
Ja, oder das. Genau, aber so was ist das. Und dann haben wir eben auch das Story of the Week Format und wir haben das Ganze ein bisschen hörspielig. Und das ist eigentlich ein Serienformat, das ziemlich langfristig angelegt sein könnte. Und dann neben dieser Serienhaupthandlung kann es eben epische One-Shot-Abenteuer geben, die vielleicht auch nicht eben so ein Centerpiece haben, sondern wo es so total um so ein Action-Abenteuer geht, was die haben. Und das könnte man in Spielfilmform machen.
So wie der Tatort.
Ja. ja. Und nimm noch was Gutes. Weiß ich nicht, Moritz.
Aber ich will auch, dass es für immer läuft, deswegen.
Ach so, ja. Ja, nee, ich habe eher, aber das ist auch kein gutes Beispiel. Ich habe an Naruto gedacht. Naruto oder Dragon Ball. Ich habe irgendwann, weil außerhalb von Japan, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber außerhalb von Japan laufen die Dinger gar nicht so groß an. Aber zum Beispiel die Ausstrahlung von Dragon Ball Z war begleitet von, ich glaube, jährlichen oder halbjährlichen Spielfilm-Kino-Events. Pokémon war hier im Westen so ein Event. Da gibt es diesen epischen Spielfilm, der gekommen ist, ich glaube 1999. Und das ist ein richtig geiler Film. Der ist für die Continuity von der Serie aber voll egal. Und man kann beides gucken oder man kann nicht beides gucken. Ich weiß nicht, ob es für die Continuity der Serie voll egal sein muss, aber ich würde die Spielfilme auf jeden Fall so halten, dass die für ein generelles Publikum approachable sind. Und das Ding ist, was ich meine, ist, es ist leichter und realistischer, haben wir schon mal drüber geredet, Spielfilme zu machen, ist easy. Es ist leichter und realistischer, einen Spielfilm finanziert zu kriegen, als eine Serie bei einem Sender unterzubringen. Gerade einem deutschen Sender, der ein bestimmtes inhaltliches Profil hat, zu dem Mystery und Horror einfach nicht gehört.
Aber das ändern wir ja. Aber du wolltest eigentlich was über diesen Herr Mason erzählen.
Ja, Ezekiel Mason. Sehr viel zu erzählen gibt es da jetzt nicht, was ich erzählen möchte, weil ich tatsächlich gedacht habe, ich muss mir den mal eben noch mal merken, weil den möchte ich wirklich gerne mal wiederbringen. Ich muss mal meine ganzen alten Aufzeichnungen zu Korridore wiederfinden. Ich habe neulich gemerkt, dass ich ganz viel nicht mehr habe oder nicht mehr finden kann. Mir sind Fragen gestellt worden zu Details in Folgen, wo ich wusste, dass ich mir irgendwas dazu aufgeschrieben habe, aber nicht gefunden habe.
Er deckt ja einfach was Neues aus.
Ja, nee, das finde ich richtig lame. Das ist, was bei Lost passiert ist. Ja, aber das merkt man dann aber. Bei Lost, was finde ich insgesamt wesentlich besser funktioniert, als Leute den Credit geben. Aber bei Lost ist eine Sache passiert, da hatte sich Damon Lindelof das war schon alles ein bisschen wirr angelegt, weil einmal J.J. Abrams mit seiner Mystery-Box-Philosophie. Und dann, weil Lindelof nicht wusste, wie lange er das durchziehen muss, das zu erzählen. Also wie lange er Sachen für sich behalten muss. Aber er hatte
Mystery Boxes sind jetzt auf TikTok auch modern, ne?
In welcher Form?
Joke über Mystery Boxes von Saturn und. Egal, erzähl weiter.
Okay, auf jeden Fall hatte sich Lindelof dann eine Mythologie ausgedacht und die hatte super viel zu tun mit einem Charakter, den er ziemlich zentral gestellt hat, das war Mr. Echo. Und wer Lost geguckt hat, erinnert sich vielleicht an Mr. Echo. Richtig geiler Charakter, richtig gute Backstory, sehr schnell tot. Und der Grund war, dass der Schauspieler, die haben das auf Hawaii gedreht und der Schauspieler hat Hawaii gehasst und hat gesagt, ich will nicht mehr, ich will hier raus. Und da war Lindelof verzweifelt und sauer. Gibt es auch schlimme Geschichten jetzt in dem aktuellen Anti-Hollywood-Buch Burn It Down, darüber, wie sie dann Backstage über den so gesprochen haben. Aber all that is hide. Danach musste sich das Autorenteam eine neue Geschichte ausdenken, die zu den ganzen Clues passt, die sie gelegt haben. Und das funktioniert halt nie komplett. Da wird es immer sein, aber das kann ja nicht sein, weil dieses und jenes. Also deshalb, ich würde lieber meine Aufzeichnungen wiederfinden. Ich habe auch nichts weggeschmissen. Ich habe nur einfach zwei Theater und eine Wohnung und mehrere Keller.
Hat er eigentlich auch das Visantonic Theater gebaut, dieser Architekt?
Nein.
Schade.
Nein, das kommt ja auch so exakt nicht in das, also ja, das ist, es gibt in Staffel 2 einen Ort, der davon inspiriert ist, aber das so exakt kommt das Miskatonic Theater nicht vor. Ich dachte nur, ein gruseliges Theater ist eigentlich ein geiler Handlungsort. Egal, Ezekiel Mason, Star-Architekt, Begründer der okkulten Architektur. Mason, ich meine, Leute, die Lovecraft gelesen haben, werden vielleicht schon den Nachnamen zurückführen können auf eine Linie von Charakteren. Ich meine, dass das was mit Dreams in a Witch House zu tun hat. Warte, ich muss das mal ganz kurz googeln, weil ich habe mich nicht vorbereitet und ich weiß diese Sachen immer alle nicht auswendig und ich will hier nichts Falsches erzählen. Also Dreams in a Witch House ist eine Geschichte von H.P. Lovecraft, wo es um jemanden geht, der im Haus einer Hexe, ich glaube, eine Nacht verbringt oder so. Und das ist mit non-euklidischen Winkeln oder non-euklidischer Architektur, was auch immer, mit einer ganz merkwürdigen Architektur gebaut. Und die Architektur und die Art, wie die Winkel im Haus angelegt sind, das sorgt dafür, dass das ein Tor ist zur Traumwelt. Und dass da gruselige, unheimliche Sachen passieren. Und ich habe den Nachnamen auf jeden Fall entnommen von den Bösewichten aus dieser Geschichte. Und zwar ganz genau der Hexe Keziah Mason. Und jetzt werden einem diese auffälligen Vornamen aufgefallen sein. Das ist New England, da ist es irgendeine religiöse Gruppe, das sind so christliche Vornamen. Keziah, Ezekiel, sowas. Mhm. Und genau, Ezekiel Mason, der ist also ein Nachfahre von dieser Hexe aus dieser Lovecraft-Geschichte und der ist dann halt als Architekt unter anderem in die alte Welt gegangen. Und das bedeutet, weltweit gibt es ganz viele Häuser wie dieses. Von Ezekiel Mason.
Ja, klar, das war doch klar.
Ja, wie geil ist das, oder? Also was uns das für Möglichkeiten eröffnet. Ich habe gedacht, schade, dass ich mich in Staffel 2 gar nicht an den erinnert habe. Ich brauche Staffel 3, damit
ich... Ja, ich habe mich aber auch, ich dachte, ah ja, stimmt, das war ja auch noch ein Name. Ja, aber hatten wir so eine Haunted House-Geschichte? Haben wir auch gar nicht drin, ne? Im Korridor.
Nee, was wir am ehesten haben, was eine Haunted House Geschichte quasi ist, ist in Staffel 2 die Geschichte von dem kleinen Mädchen und den Eltern, die den Vormittag finden, aber das ist ja ein bewusster Twist auf die Haunted House Formel. Das Ding ist, dass wir bei Korridore immer uns selber die Vorgabe gesetzt haben bisher, dass es was Digitales und was mit dem Internet und was mit digitalen Medien zu tun haben muss. Und da sind manche von diesen klassischeren Geistergeschichten Sachen schwieriger reinzubringen. Oder beziehungsweise man muss sich dafür einen Twist ausdenken. Deshalb, ja. Das ist der Grund, warum wir, weil ich liebe Geisterhäuser. Ich hätte sonst schon lange was mit einem klassischen Geisterhaus gemacht.
Ja, das war das Problem. Nun, auf jeden Fall, genau, das scheint abgerissen worden zu sein, der große Komplex von Herrn Mason. Der Arme, der hat sich da viel bei gedacht. Viel Okkultismus reingebracht und es hat offensichtlich funktioniert.
Es funktioniert, oder? Aber darüber reden wir gleich mit den Pilzen.
Mhm. Genau, und da
hat es abgerissen.
Von einem Mitarbeiter, der von der Samus-Gruppe angestellt wurde, werden da, wie heißt das? Pilzsporen vernichtet. Mit einem Brenner.
Genau, also wir haben hier ganz klar die Pythagorea gegen die, gegen das Netzwerk. Und warum heißt die Pythagorea agieren als Samos-Gruppe, als Investoren und so weiter. Also die agieren natürlich unter vielen verschiedenen Deckmänteln in der echten Welt.
Genau,
und
das sind alles Shell-Companies.
Einflussreiche.
Weil Pythagoras von Samos kam.
Genau, das ist der Geburtsort von Pythagoras und Zoe sieht auf der Uniform von dem Arbeiter die Tetraktis. Die Tetraktis ist das religiöse Symbol der Pythagorea und Zoe als Person, die in der Sekte der Pythagorea aufgewachsen ist, kennt das und wundert sich darüber, dass das irgendwo auftaucht. Wer die Tetraktis googelt, der wird sie erkennen aus dem Korridore Artwork. Da taucht die in 3D-Form immer wieder auf. Ah, zum Beispiel hier zwischen uns.
Haha. Genau. Ja. Aber das wird ausgetauscht, das Bild, wenn ich das Ding hochlade. Da kommt immer das aktuelle Logo rein.
Ah,
in der aktuellen Folge. Aber in der ersten Folge seht ihr das.
Ein Einblick
googelt einfach
Tetraktis. Wir haben dann ein anderes Bild. Ja, gut, okay, daran erkennt sie das. Und dann, dann hat Patrick eine kleine Storyline. Thomas liebt das Lied.
Thomas. Ja, und Patrick soll noch mehr Lieder machen. Wir waren natürlich schon wieder Trendsetter. Wir haben die Legalisierung von Cannabis-Produkten vorhergesagt mit diesem Podcast. Denn heutzutage,
ich sage übrigens als nächstes die Legalisierung von Kokainprodukten vorher. Weil weißt du, Moritz, was gekommen ist, wenige Jahre bevor Cannabis legalisiert worden ist?
Weiß ich nicht.
Cannabis-Brausen. Es gab aus der Schweiz so ein Drink in so einer orangen Dose aus Pappe, wo Cannabis drauf stand. CBD-Drinks sind gekommen. In England kriegt man die auch immer noch überall. Aber das wurde so eine Brausenzutat. Und weißt du, was es seit einigen Jahren vermehrt gibt und was ich jetzt auch schon in Deutschland von einer deutschen Firma in einem Bioladen gekauft habe?
Coca-Cola.
Nee. also tatsächlich Kokainbrause. Es gab das erst in, bei Coca-Cola war das als Coca-Extrakt war ein Inhaltsstoff. Die Red Bull Cola hatte das anfangs auch, dann haben aber Coca-Cola irgendwo angerufen und gesagt, die haben da Kokain drin. Und dann musste die erste Ladung Red Bull Cola damals eingestampft werden. Ich habe ganz viel davon in Bulk gekauft und ich kann euch sagen, das hatte jetzt keine interessante Wirkung. Aber es gibt schon länger
noch. Richtiges Kokain immer noch besser.
Da kann man einfach nicht mitstreiten mit dem
Cola kann nicht mit Kokain einfach mithalten.
Einfach beim Original bleiben. Obwohl, das ursprüngliche Coca-Cola-Rezept war, dass der Typ hat Kokain gemischt mit Rotwein. Und dann hat er Leuten das als Medizin verkauft.
Ich weiß.
Das ist eine grandiose Medizin. Ja. Also das klingt gut, aber alles andere kann damit nicht mithalten, richtig. Aber auf jeden Fall gibt es eine Kokainbrause in Österreich schon länger und es gibt eine, also halt Coca-Blatt-Brause in Deutschland. Ich will die auch gerne im Antikino anbieten. Das ist mit so Novelty-Brausen immer ein bisschen schwierig, die zu kriegen. Die liefern nicht. Ich muss mir das irgendwo kaufen, das ist viel scheiße. Ich will, dass Leute mir mit der Post schicken, was ich hier verkaufen möchte. Aber auf jeden Fall, daher meine Prediction.
Gibt es nicht so Großhandel? So Getränke-Großhandel, die dir das besorgen können, besondere
Sachen? Also ich hab dem Hersteller geschrieben und habe gesagt, ey, das ist ja für die eigentlich auch ganz gut, ne? In Locations, die vielleicht sogar eine Customer-Base haben, irgendwie angeboten zu werden. Wir würden das natürlich auch relativ prominent machen. Ich habe ihnen geschrieben, ich würde das gerne anbieten, wo kann ich das kaufen, könnt ihr mir das liefern? Und dann haben die gesagt, nee, wir können dich leider nur an irgendwie St. Pauli-Getränke verweisen, das ist einfach so ein Getränkemarkt in St. Pauli, wo man hingehen muss, wenn man aus Harburg kommt, das ist ja auch einfach Apartheid in Hamburg. Ich krieg nicht mal einen Putzservice in unsere neue Location, weil die alle nicht nach Harburg kommen wollen, keiner will über die Elbe fahren.
Wirklich?
Ja, Apartheid, Moritz. Es ist Apartheid, unter der wir hier leben, in Harburg. Deshalb Unabhängigkeitsbewegung.
Ja, ich möchte jetzt keine bösen Witze machen. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wie sind wir zu Kokainbrause gekommen?
Weiß ich nicht. Ach so, Cannabis-Legalisierung. Ich sage voraus, in 10 Jahren kommt die Kokain-Legalisierung.
Genau, das weiß ich nicht.
Die Termine werden, glaube ich, auch wieder legalisiert.
Darf man dann auf den Wiesen Kokain ziehen? Oder ist das auch verboten wie Kiffen?
Ja, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Kokain ist ein bisschen komplizierter, weil das kann man sich ja schwierig, obwohl, na, du kannst ja Koka pflanzen. Vielleicht werden Koka-Pflanzen einfach legal. Maybe.
Anderes Thema. Auf jeden Fall, diese Töpfe können jetzt viele Leute wirklich gut gebrauchen, die wir uns dort erdacht haben. Denn die möchten wahrscheinlich Marihuana anbauen. Und die Töpfe, vielleicht wäre das auch ein guter Merch. Vielleicht können wir Thermotöpfe entwickeln, die Bluetooth haben. Ich muss ja kurz einmal sagen, zu dieser Szene, ich fand, da habt ihr es ein bisschen übertrieben. Mit dem Denglisch. Also ist ja lustig, wenn er eine Sache falsch ausspricht, aber alle Sachen falsch aussprechen. Da war Gangbang-Style drin, da war Bluetooth, da waren noch zwei andere Sachen drin und dann dachte ich so, ja, gut.
Hier und in
das
der nächsten
war im Szene Studio lustiger, als ich es jetzt gehört habe.
Hier und in der nächsten Szene habe ich gedacht, wir müssen das hier alles relativ am Schluss aufgenommen haben, weil wir finden uns schon alle gegenseitig sehr lustig.
Ja.
Wir mögen uns schon sehr. Es gibt in der nächsten Szene improvisiert Max zwei Minuten lang Schwachsinn und ich habe beim Hören gedacht, hört das auch immer mal auf?
Ja. Was ist das? Ja, so ging es ja auch. Also da muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht dann doch mal. Das ist immer das Problem bei Improvisation oder sowas. Also ich.
Es gab ja was Geschriebenes, was er eigentlich. Das Ding ist, irgendwann hat man an Sets mit Cast und Crew, also irgendwann hat man eine gute Chemie und
ja,
dann
das denkt man immer.
Und dann wird die Chemie zu gut.
Ja.
Und dann ist es nämlich so, dass dann für Außenstehende nicht mehr so lustig ist. Das passiert normalerweise bei Filmen, wo die Leute, die machen, währenddessen kiffen. Dann guckt man die und denkt, ey Leute, ja, ihr fandet das richtig witzig. Ne?
Ja, und dann ist es überhaupt nicht lustig. Ne? Überhaupt da bin ich auch nicht immer vorsichtig. Genau, das habe ich mir gedacht.
Das hier ist die Folge, wo es ums Kiffen geht. Ich meine, ich kann das kann ich an dieser Stelle einmal sagen. Ich kiff nicht. Ich finde das blöd.
Ja, ich
also nicht, dass ich habe da nicht irgendwie moralisch was gegen, kifft so viel ihr wollt. Aber ich mag einfach die Wirkung überhaupt gar nicht. Aber es passt trotzdem zu der Kifferfolge, dass die so einen Kifferhumor hat.
Ja, das stimmt. Das passt.
Das hab ich mir dabei gedacht, Moritz.
Ja,
ich spiele Regie 4D-Schach.
Ich saß dabei und ich weiß ganz genau, dass ich das schon damals ein bisschen blöd fand, dass jetzt alles falsch ausgesprochen wird. Und ich habe es jetzt nochmal gehört und dachte mir, ja, ich hatte einfach recht. So, egal. Also alles gut. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Wir können ja auch mal unsere eigene Serie ein bisschen kritisieren, ne?
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass das hier auch ein kleines bisschen ein Opfer von Zeitdruck in der Postproduktion war, weil ich weiß, dass ich sicherheitshalber, weil ich erinnere mich, dass das kontrovers war. Ich kann jetzt gerade dir nicht mehr hundertprozentig sagen, wie ich das im Studio fand. Ich weiß, dass ich sowas gerne passieren lasse im Studio, damit die Schauspieler schön entspannt sind und ihren Spaß haben. Ich weiß aber auch, dass ich immer Sicherheitstakes für sowas mache und ich weiß, dass ich hiervon Versionen gemacht habe, die wesentlich zurückgenommener waren. Und wir sind aus dem Studio gekommen und haben schon im Grunde einen Schnitt mitgeliefert bekommen, der parallel gemacht worden ist. Und ich hatte eigentlich vor, bei sowas nochmal Takes auszutauschen und Sachen anzugleichen und so. Und das ist dann schnell hinten rübergefallen, weil das war eine Sache, die ich gerne machen wollte. Und es gab dann aber Sachen, die andere wollten, dass gemacht werden. Und die haben dann natürlich Vorrang gehabt. Nur dazu, wir nehmen das schon immer sehr gründlich auf, aber es hatte niemand, glaube ich, außer uns den Wunsch, dass sich daran irgendwas verändert an dieser Szene und dann haben wir es gelassen.
Hört man meinen Magen? Egal. Das war es eigentlich auch schon mit Patrick und Thomas und dann geht's zur Patrick-Geschichte über ein junges Mädchen, beziehungsweise eine Frau in dem Fall, die ins IPP kommt. Und ihre traurige Liebesgeschichte erzählt. Mit niemandem Geringeren als Herrn Birkel.
Olli, einer der zentralen Antagonisten. Auch diese Folge wieder so ähnlich wie die Kripo-Folge. Eine Folge, die also inhaltlich für die Rahmenhandlung sehr wichtig ist und sehr Grundlegendes erklärt. Oder andeutet zumindest. Und es ist wieder in unserem Haus.
Ja, in unserem Haus. Der hat da gewohnt und oder ist da eingezogen und hat Experimente mit Pilzen gemacht, denn er war Wissenschaftler und hat sich mit Mykorrhiza, oder? Heißt das so? Ja, ne?
Mykologie ist die.
Mykologie, genau, also mit Pilzen beschäftigt und war sehr fasziniert davon als junger Mann, als junger und hat dort seine Freundin kennengelernt, die sind beide zusammengezogen. Da ist auch wieder unser, ja, unsere Verbindung zu Pilzen, da kommt wieder, das fand ich auch ganz gut, da kommt wieder dieser Gedanke, dass Pilze vielleicht doch alles beherrschen, was wir ja schon mal besprochen hatten, diese Idee, die wir mal irgendwo bei TikTok aufgeschnappt hatten oder sowas.
Das ist eine sehr gute Idee, ich mag das voll.
Ich mag das auch immer noch, ich finde das immer, wahrscheinlich ist es auch so, dass wir nur für Pilze da sind, um weiter Nahrung zu produzieren. Genau, also diese Pilze, dieser Pilznetzwerkgedanke und die Verbindung mit Netzwerk und Internet, also irgendwie geht das Experiment von Herrn Birkel, von Olli, schlägt fehl und er wird zum Pilzmann.
Ja, warte, ich kann ganz kurz mal vorwegnehmen, was da fehlschlägt, beziehungsweise hier kommen mehrere Faktoren zusammen, die gleichzeitig passieren. Und natürlich, Nyarlathotep ist ein Gott und er spielt ein Long Game. Auf der einen Seite wissen wir, dass mit Ezekiel Mason, also ein Okkultist, der konkret sich in solche Richtungen von alten Lovecraftian Göttern bewegt, das ganze Ding gebaut hat. Also da ist das schon mal angelegt, dass hier ein guter Punkt wäre, vielleicht um ein Portal zu werden. Dann, beschäftigt sich also Olli mit Mykologie. Es kann deshalb sogar sein, dass seine Beschäftigung mit Pilzen dafür sorgt, dass Nyarlathotep über Pilze in diese Welt greift. Weil was er nämlich vor allem macht, ist, dass er schließt einen Computer an. Und dann bestellt er bestimmte Pilze aus Ägypten und wir, also ungefähr in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen oder nicht lange davor auf jeden Fall, passiert eine spätere Folge, die, ich glaube sogar direkt die nächste Folge, die in Ägypten spielt, die damit endet, dass jemand eine Diskette, die scheinbar aus einer ägyptischen Pyramide kommt, findet und in den Unicomputer tut und dann sich etwas im Internet aufbaut und also dann über das Internet greifen kann an zum Beispiel einen Punkt, wo die Wände vielleicht dünn sind zwischen den Welten, wo Olli sitzt. Und dann die Pilze. Ich finde das erwähnenswert, dass da einige Faktoren, die auch in den später noch kommenden Folgen hier zusammenspielen und unter Umständen aus diesem Ballett die Kulmination von Nyarlathoteps Plan oder der nächste Schritt davon passiert.
Was macht der genau für ein Experiment?
Der Oliver Birkel?
Ja.
Ich habe die Folge nicht ganz fertig gehört gerade und ich weiß es nicht mehr. Der bestellt auf jeden Fall Pilze.
Ja.
Er möchte gerne Pilze irgendwie mit dem Computer verbinden, um irgendwas über diese Netzwerke zu erfahren. Also er macht im Grunde genau das Tor auf, das Nyarlathotep hier bräuchte.
Ja. Genau, und dadurch verändert er sich, wird zum Pilzmann. Es dauert auch ein bisschen, diese Veränderung. Da habe ich mir das so vorgestellt heute beim Laufen, als ich das nochmal gehört habe, dass so Pilze ja auch immer brauchen, bis diese Sporen überall durch, weiß ich nicht, den Käse oder die Erde oder sowas gefahren sind, bis die dann sprossen auch, bis die Fruchtkörper sprießen. Und da dachte ich auch, dass es am Anfang so ist, dass Oliver Birkel, dass jetzt nur die Sporen in ihm sind und er langsam durchspurt wird und dann zum richtigen.
Ja, ich krieg bei Instagram immer Werbung für so Pilz, also Speisepilz-Satz-Sets und wenn ich aufgeschnitten kommt immer eine Zeitlupe, dass da so raus.
Genau. So habe ich mir das auch vorgestellt bei ihm, wie er da noch 3 Tage die Tage am Küchentisch sitzt, komisch, und wie er langsam durchwuchert wird von Pilz Netzwerk. Das fand ich ganz schön und eklig. Genau, und natürlich macht Patricks Mutter mal wieder nichts.
Ja, genau. Hier noch relevant, finde ich, für die Folge, also das spielt halt alles so in einer Kneipe ganz viel und hat ganz viel mit so Kneipenkultur zu tun. Das ist inspiriert von einer Kneipe in Barmbek, die es nicht mehr gibt, weil der eine ist tot und ich weiß nicht, was mit der anderen passiert ist. Aber da war ich früher ganz, ganz viel. Wir haben da sogar gedreht. Wir haben, glaube ich, mehr als einmal gedreht. Wir kannten dann irgendwann halt die Wirte ganz gut. Das ist so traurig. Der Knallfrosch in Barmbek. Wir waren eine Weile im Grunde jeden Abend da. Und in der Zeit haben wir, glaube ich, Leon muss sterben gedreht. Und dann kam die Premiere. Und auf der Premiere haben wir DVDs davon verkauft. Und es war ein Wirt und eine Wirtin. Und die Wirtin ist zu unserer Premiere gekommen, weil wir halt irgendwie so uns angefreundet hatten. Und sie hat eine DVD mitgenommen für ihren Mann, weil der nicht kommen konnte, weil der musste die Kneipe halt öffnen an dem Abend. Aber dass der den auch guckt, weil sie fand den Film ganz toll. Und dann haben die, das war das letzte Mal, dass wir die gesehen haben, bevor Nissan und ich für ein Jahr nach Spanien gezogen sind. Das wussten die nicht, weil wir die jetzt auch nicht so gut kannten, aber also wir sind glaube ich 2 Wochen später oder so nach Spanien umgezogen. Und dann sind wir erst ein Jahr später halt zurück in dieser Kneipe gewesen und haben nach einem Jahr Spanien da wieder reingeguckt und wollten Hallo sagen. Und dann hat uns die Wirtin erzählt, dass die DVD, die sie sich da gekauft hatte für ihn, da war irgendwie ein Fehler dran. Die kurz vorm Ende hat die aufgehört abzuspielen. Und dann hatte er sie gefragt, ja, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Und sie hat gesagt, ach, das erzähle ich dir nicht. Wenn Lars und Nissan das nächste Mal da sind, dann fragen wir die einfach nach einer neuen DVD, du sollst das Ende gucken. Und dann ist bei ihm Krebs diagnostiziert worden. Und der war schon überall im ganzen Körper und der ist wenige Wochen danach gestorben. Und so hat er das Ende von Leon muss sterben nie gesehen.
Das ist traurig.
Ja.
Ich habe noch eine lustige Geschichte zu Kneipen.
Hast du auch eine Kneipe, Moritz? Hattest
nee,
du?
Nee, ich habe sowas nicht. Auf jeden Fall habe ich, als ich noch in Köln gewohnt habe, hatte ich gegenüber so eine alte Kneipe, wo immer so alte Leute drin saßen. Und gesoffen haben halt, ne? Also so eine. Und weil da gab es ja auch diese Geschichte, dass die alten Leute das nicht mochten, dass dann irgendwann die Studenten da reingekommen sind und so. Genau, und da bin ich eines Tages, hab genau gegenüber gewohnt. Die Kneipe war aber auf so einer Hipsterstraße. Ich habe auf der übelsten Hipsterstraße in Köln gewohnt. Und das war aber so eine alte Kneipe, wo alte Leute nur drin waren. Und dann bin ich da mal, als ich da irgendwie hingezogen bin, hatte ich 2 Kumpels. Zu besuchen. Wir wollten tatsächlich einfach nur Skat spielen und uns in eine Kneipe setzen. Dann sind wir da reingegangen. Dann saßen da so 5 dicke Alkoholiker am Tresen, haben uns so angeguckt und haben uns gesagt, geschlossene Gesellschaft, ciao. Und wir so, ja, wir wollen uns doch nur hinsetzen. Nee, geschlossene Gesellschaft, haut ab. Und dann seitdem bin ich da nie wieder in diese Kneipe gegangen. Also ich durfte nicht in die Kneipe, weil ich zu jung aussah. Wahrscheinlich.
Jetzt war ich voll in dem Modus, Kneipengeschichten erzählen. Ich habe noch so eine gute, ich habe die beste Kneipengeschichte der Welt, aber ich kann sie nicht am Mikrofon erzählen.
Warum
nicht? Schade. Weil die nicht geht, Moritz, die geht nicht. Ich sag schon die ganze Zeit Sachen, die mich auf sehr dünnes Eis bringen und wo ich viel Vertrauen unseren Hörenden vorgeben, dass ich die auf bestimmte Art und Weise schon
nicht meine. Ihr dürft das nicht weitergeben und nicht veröffentlichen, was wir hier sagen.
Ja, genau.
Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Nee.
Gut, und dann gibt's noch ein Kifflied.
Ja, das war auch lustig.
Ja.
Da habe ich mal wieder einen Ohrwurm von gehabt. Aber ja. Ist da noch was zu erzählen? Nö, ne?
Nö, ja, genau. Es
Max hat es gefallen zu singen, glaube ich. Das kann man bestätigen.
Ja, der hatte Bock. Ist ja auch Musiker. Achso, ja. Ich fand, dass Max diese Rolle total gut gespielt hat. Also ich finde, der hat den Text sehr elevated. Ich muss sagen, es ist aus meiner Sicht nicht mehr ein stärkster Text in dieser Staffel. Ich finde, einen ähnlichen Vibe hatten jetzt schon 2 Folgen in besser. Aber also ich finde, dass durch Max Delivery diese Rolle einfach sehr lebendig wird. Und das hat mir viel Freude gemacht jetzt
bei mir. Ja, ich fand schon diese Liebesgeschichte ganz gut, also von Anfang bis zum Ende. Also, ne, das kennt man ja. Man muss nicht unbedingt ein Pilzmann werden, damit die Frau einen nicht mehr versteht und möchte, dass man auszieht.
Ja. Ja, ich finde einfach so die Farbe tragische Liebesgeschichte hatten wir in Folge 2 so, dass ich höre das und bin da sehr stolz drauf, wie das funktioniert. Aber hier auch, das ist auch alles cool. Aber wie gesagt, ich finde, ohne Max fantastische Delivery fände ich das nicht so gut, wie ich es finde. So, das ist, was ich meine.
Ja.
Ich finde, er macht sehr gut. Macht gute Arbeit, der junge Mann. He's going places. Ich glaube, der könnte auch mal in so einem Hollywood-Film mitspielen vielleicht.
Na gut, dann haben wir es doch mit Korridore.
Ja, gut, cool. Haben wir es mal wieder geschafft.
Du sollst tiefer rein sagen. Du bist heute echt nicht auf der Höhe.
Oh, ja, nee, sorry. Hey, ich hab heute Morgen beim Joggen einen 7-seitigen Monolog gelernt und ich versuche den nicht zu vergessen. Und dafür okay. Ist mein Gehirn reserviert.
Ja, das merkt man. Nächstes Mal, nächste Folge, da sitzen wir zusammen in Berlin.
Ja. Und werden uns richtig viel Mühe geben, nicht zu sagen, warum, und ganz viel darüber reden, dass
das
wir nicht sagen.
Das ist ein richtig
warum.
Geheimes Projekt. Ja. Das dürfen wir nichts. Wir haben NDA unterschrieben, falls ihr das da nicht mitbekommen hattet.
Moritz.
Ich habe NDA unterschrieben.
NDA unterschrieben.
Lars darf alles sagen. Ich darf nichts bestätigen, was Lars sagt. Mal gucken, ob wir das auch mit Video machen. Muss ja auch noch eine Kamera mitnehmen.
Ach so, ich dachte, du meinst das andere Projekt, weil da.
Nee, jetzt unseren Podcast hier.
Ja. Mal gucken. Schreibt uns doch mal im Discord, ob das Video für euch ein wesentlicher Aspekt ist hier dran.
Nein, wissen wir schon. Das haben sie Leute. Haben die auch schon gevotet. Aber egal, ich mache trotzdem weiter Videopodcast.
Achso, die haben dagegen gevotet?
Ja.
Das hast du mir überhaupt nicht erzählt. Was?
Künstlerische Freiheit.
Nur hier, gut, dass du das ansprichst, bevor wir herausgehen. Zuschriften. Hast du neue Zuschriften, von denen du
natürlich nur die Zuschrift, dass ich die falsche Folge hochgeladen habe bei letzte Woche. Das war natürlich dumm von mir. Ich versuche das diese Woche nicht zu machen und entschuldige mich vielmals. Genau.
Ja. Okay, warte, dann habe ich eine längere Zuschrift, die ich auch schon länger rumliegen habe. Ich wollte nur erstmal klären, ob ich das im Podcast vorlesen und zu Content verwursten darf. Ich darf.
Ach so,
uns schreibt
nicht mich jemand, fragen, sondern die verfassende Person.
Ach so, ja, ich habe die verfassende Person gefragt. Ja. Also pass auf, es ist ein längerer Brief. Ich lese das mal vor. Also, er schreibt auf Instagram: ich gliedere das Ganze in drei. Du kannst ja den Teil lesen, der für dich relevant ist. Das ist natürlich für mich alles relevant, wenn es da um Korridore geht. So, erstens persönliche Verbundenheit zu Korridore, zweitens allgemeine Bewertung, drittens Gedanken zum Universum und der Zukunft. Teil 1. Anfang letzten Jahres ging es mir sehr schlecht, nachdem ich eine unerfreuliche Diagnose bekam. In dieser Zeit saß ich deshalb nächtelang wach und isolierte mich in meiner Wohnung. Auf der Suche nach Zerstreuung stieß ich auf die ARD Audiothek und neben mir Insomnia auch auf Korridore. Ich beschloss, dem Ganzen eine Chance zu geben und begann mit der ersten Folge. Sofort gefiel mir das Konzept und Thorsten Eberles Charme. Der heißt Thomas, aber interessanterweise hieß der ursprünglich mal Thorsten und ist durch einen Fehler von mir umbenannt worden zu Thomas, weil ich vergessen habe, dass der eigentlich Thorsten heißt. Offensichtlich hat sich erzählt, dass der eigentlich Thorsten heißt.
Das passiert öfter mal, dass du so mit so Namen scrambles in Drehbüchern.
Ja. Namen sind Schall und Rauch. Ich hörte innerhalb von 2 Nächten alles durch, während ich nebenbei Piratenschiffe auf der Xbox versenkte. Ist das eine Referenz an ein Spiel, das du erkennst, Moritz, oder ist das
Sea of Thieves?
Ah, okay, gut. Die Immersion und das Universum füllten einen Bedarf, den ich schon sehr lange hatte, Behördenhorror, und halfen mir durch eine schwere Zeit. Es gab mir sehr viel zu einem Zeitpunkt, an dem ich wirklich zurück ins Leben kämpfen musste. Teil 2. Ich finde die Inszenierung absolut super, danke. Die erste Staffel überzeugte durch 3 sehr gute Sprecher und eine mehrsträngige Erzählung. Die Geschichten waren super und der wachsende Hintergrundplot eine schöne Offenbarung. Das Ende war gelungen und hätte die Serie so aufgehört, hätte es auch gepasst. Zum Glück geht's weiter. Genialer Einfall übrigens. Das hat niemand gesagt sonst. Also ich hab...
Wir wollten immer weitermachen.
Ja, nee, ich meine so in den Reaktionen zur ersten Staffel, das war das häufigste Negative, was gekommen ist, dass alle gesagt haben, was ist denn das für ein Ende? Und ich habe gesagt, man nennt es Cliffhanger! Gute Güte, es ist nicht neu! Egal. Vielen Dank dir auf jeden Fall dafür, dass es für dich auch gepasst hätte, wenn es so geendet hätte. Die zweite Staffel mit noch mehr Sprechervielfalt und mehr Infos gefiel mir auch sehr und war die richtige Weiterentwicklung. Hingegen das Beinhalten des Konzepts jede Folge, das Beibehalten des Konzepts jede Folge eine Horrorstory, eine tolle Konstante bei gleichzeitig wachsendem Zoe-Patrick-Plot. Auch die Eberle-Gags sind absolut mein Humor und genial ohnegleichen. Er ist einfach der Herr Paschulke aus Löwenzahn der Geschichte. Das Finale und Frau Zimmermanns Backstory ist definitiv mein Lieblingspart. Ich habe bis hierhin absolut keinen einzigen Negativpunkt, weil die Serie einfach perfekt ist, so wie sie ist.
Was uns zum letzten. Dankeschön.
Ja, ich schmelze. Das ist fantastisch. Teil 3. Ich habe letzte Nacht alle bisherigen Folgen Korridore tiefer reingehört. Das tut mir leid. Ich hatte echt Angst, dass dass die Immersion zerstört werden könnte, aber zum Glück redet ihr hauptsächlich ums Drumherum, erzählt über euch und auch nur Sachen.
Wir reden wenig über die Folgen.
Ja, wir reden viel über uns. Und offenbart nur Sachen, die einem nicht die Story die Story zerstören. Ich stimme deiner Aussage voll und ganz zu, dass nicht alle Mysterien gelöst werden sollten. Das macht dein Universum oft kaputt. Staffel 2 hat es gerade so geschafft, den Zenit nicht zu überschreiten, aber dennoch genug zu erklären. Schade übrigens, dass du keine Videospiele spielst. Das ist veraltet. Ich habe Call of Cthulhu schon fast durch. Moritz, kennst du Call of Cthulhu, das Spiel?
Ja, aber ich habe es nicht gespielt.
Echt toll.
Aber, bei uns im Podcast, bei uns im Discord wurde auch noch was empfohlen.
Ja, habe ich gesehen.
Wie heißt das denn hier? Jetzt muss ich kurz auf Discord gehen, eine Sekunde.
Ja, ich bin auch dabei. Darkest Dungeon.
Control. Control musst du tatsächlich mal spielen.
Warte, was ist Control? Ich bin bei. Ach so, Alan Wake und Control. Gibt es das alles auf PlayStation?
Control auf jeden Fall. Alan Wake war Xbox Exclusive, das Alan Wake 2 jetzt auch. Also Alan Wake ist auch nicht schlecht, das könnte dir auch gefallen. Aber ich glaube, bei Control, da geht es tatsächlich um so eine IPP-ähnliche Behörde.
Gehört das in dieses da wollte ich mich sowieso mal reinfuchsen, das klingt richtig geil. Wie heißt denn das?
Ich weiß auch nicht. Wir vergessen es immer. Wir haben uns da mal von wie heißt das, inspirieren lassen und das IPP dadurch damit geschaffen.
Das ist so ein Public Domain, ja. Intermediales Universum. Da gibt es auch Filme und ich glaube, da gibt es auch Audio-Content und offensichtlich gibt es Spiele. Es ist voll geil.
Ja, genau.
Wie egal.
Auf jeden Fall.
So, warte, sorry, ich habe auch das Brieflesen unterbrochen. So, und hier wird Alan Wake jetzt auch empfohlen. Schade übrigens, dass du keine Videospiele spielst. Die Spiele Alan Wake 2 und Control, ach, guck mal, genau die.
Ach ja,
sind super erzählt und beherbergen ebenfalls in ihrer Story eine Behörde. Ach so, da guck, ja, und hier steht alles drin. Alles, was wir uns gerade gefragt haben, hat er hier uns beantwortet. Beinhalten ebenfalls in ihrer Story eine Behörde für Paranormales, das Federal Bureau of Control. Das führt mich zur Frage, welche Behörden es noch gibt, außer dem EPP. Zum Beispiel seine Vorschläge. Die ehemalige DDR hatte bestimmt eine Arbeitsgruppe innerhalb der Arbeitsgruppe des Ministers, auf deren Archive Patch und Zoe stoßen können.
Oh, das ist ja eine fantastische Idee.
Das ist also, eine geile Idee. Ja. Also, sowieso. Nicht nur DDR, aber ja.
DDR finde ich auch. DDR ist ja eine mega gute Idee.
Ey, Moritz, wusstest du, dass es eine Sowjet-Version vom Internet gab, bevor es das Internet gab?
Wie heißt das?
Ich hab's vergessen. Google mal Sowjet-Internet. Das findest du. Da gibt's ganz viele Podcasts und sowas zu. Auf jeden Fall hat die Sowjetunion das Internet basically schon mal entwickelt gehabt.
Und dann Fokus.
Das kann sein. Es ist, das war so ein Projekt, das letztendlich so ein paar Wissenschaftler miteinander gemacht haben und sie haben dann gemerkt, das kann man für nichts gebrauchen.
Offensichtlich.
Gut. Es ist noch nicht fertig. Und auf deren Archive Patrick und Zoe stoßen könnten. Und welche Sekten und Fraktionen außer den Pythagoreern gibt es noch? Viele. Gernot hat ja angedeutet, dass sie immer wieder größere Fraktionen aufstöbern. Genau, und ich möchte auch irgendwann eine Gernot-Serie machen. Wirklich, ich finde das eine gute Idee. Und sind diese den Pythagoreern immer unterlegen, beziehungsweise welche Organisationen verbergen sich womöglich erfolgreich vor den anderen? Fragen über Fragen, zu denen euch hoffentlich tolle Stories einfallen in der nächsten Staffel. Ich bin auf jeden Fall super glücklich, dass ich mal einem Autoren persönlich danken konnte für die gute Zeit. Und dank seines ich dank seines Wertes hatte. Ich hoffe, dass ihr auch zukünftig so nahbar seid. Sorry, ich kann nicht mal mehr lesen. Ich bin echt durch. Ich muss gleich noch proben. Alter. Kann man eigentlich eure Covers der Folgen auf T-Shirts drucken? Oder hier schon wieder die Frage nach Merch. Wir müssen Merch machen, Moritz. Bevor ich jetzt noch mehr auf den Chat bombe, sage ich erstmal Danke und Tschüss, bis zur nächsten Feedback-Runde. Ja, vielen, vielen Dank dir. Das ist eine der nettesten Zuschriften, die wir jemals für Corridor bekommen haben.
Ja.
Und das freut mich sehr.
Ja, Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Das muss ich auch sagen. Das ist echt nett und rührend. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und Corridore, schön, dass dir das dabei geholfen hat.
Wahnsinnig viele gute Ideen. Also wirklich gute Ideen.
Okay,
also,
das DDR-Ding ist mega. Also wirklich.
Und ich werde Control auf jeden Fall auschecken und genau, Federal Bureau of Control. Ich weiß, dass es da gibt, aber noch,
das heißt doch ein bisschen anders. Da gibt es noch eine andere, egal. Wir haben
okay, es gibt ein Universum und ich habe da Bock drauf, mich da mal reinzufuchsen.
Eine Sache dazu noch. Druckt euch das Logo von Corridore auf ein T-Shirt privat. Kann euch keiner von abhalten, solange ihr es nicht weiterverkauft. Das geht natürlich, was ihr da macht. Ja. Da kommt ja keiner von der ARD und sagt, das dürft ihr nicht. Ja.
Und wir schauen währenddessen mal nach guten Merch-Ideen.
Genau,
die,
wer weiterhin nahbare Autoren haben will, kommt ins Discord, wir quatschen mit euch. Nein, also, was heißt nahbar? Wir sind auch nur normale Leute. Und
neulich zum Beispiel probt, es wurde Nacht, ich hatte gerade nichts zu tun, weil eine technische Frage gelöst werden musste von nicht mir. Und dann habe ich ganz viel in das Discord geschrieben, weil ich hatte wirklich auch Langeweile. Das ist ein hoher Nahbarkeitsfaktor, das wird immer wieder passieren. Und wie gesagt, ich suche noch nach Leuten, die mit mir darüber sprechen, wie gut das neue Taylor Swift-Album ist.
Ja, gut. Und damit beenden wir diese Folge von Corridore.
Tiefer rein.
Hey, endlich.
Way!
Das dritte Versuch.
Ja.
Fängt an zu rauschen, ich mach gar nichts. Das ist dein Mikrofon.
Das ist nicht mein Mikrofon.
Mach mal meins aus. Mute mal deins. Ist es jetzt weg?